Herzlich willkommen zu Inhouse, einer neuen Webisode der Advanced Unibyte. Einblicke, Informationen und Wissenswertes von AU. Gut, echt, anders.
Direkt auf deine Ohren.
Das ist AU Inhouse.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Am 25. März 1994 gründete Sandro Walker die Advanced Unibyte GmbH, meistens einfach AU genannt. Und heute, im Jahr 2024, feiern mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihm gemeinsam das 30-jährige Firmenjubiläum. Zum AU-Geburtstag begeben sich Sandro Walker als CEO und Gründer und Tobias Rockenfeld, Abteilungsleiter Marketing, auf eine Reise in die Vergangenheit und gewähren uns mit der neuen Episode einen Blick hinter die Kulissen der vergangenen 30 Jahre. Seid gespannt!
Ja, hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und liebe Podcast-Hörer. Ich darf heute erneut hier sitzen zum Podcast-Gespräch und ein zweites Mal zusammen mit Sandro Walker. Herzlich willkommen im AU-Podcast.
Ja, hallo, herzlich willkommen zurück, ja.
Genau, wir haben uns tatsächlich vor 2 Jahren ziemlich genau das letzte Mal hier unterhalten. Damals hat die AU 28 Jahre Geburtstag gefeiert. Jetzt 2 Jahre vergangen, das heißt, wir befinden uns im 30-jährigen Jubiläum der AU-Geschichte. Das ist auf jeden Fall ein Anlass, um dich nochmal vors Mikrofon zu zerren. Man hört es vielleicht, du bist ein kleines bisschen erkältet, trotzdem kommst du an der Nummer nicht vorbei. Ich hoffe, es klappt und
ja, kriegen wir schon hin.
Du kommst durch, genau. Ja, das war damals Podcast TechPod Folge Nummer 5. Und es ist Zeit vergangen, 2 Jahre, um genau zu sein, seit der Folge. Und damals habe ich dich auch schon ein paar Sachen gefragt. Da ging es mehr um dich als Person. Wie hat es bei dir angefangen? Heute wollen wir den Fokus tatsächlich mal auf die Firma richten. Wie hat sich die AU entwickelt? Wie ist die AU entstanden? Was gab es für Highlights, für Milestones und Ähnliches? Und ich versuche dich so ein bisschen in die Geschichte der AU wieder zurückzuholen und zu entführen und dir vielleicht das ein oder andere kleine Schmankerl zu entlocken. Lass uns doch mal vielleicht wirklich damit anfangen. Ich habe so ein paar Sachen entdeckt. Ja, AU steht ja auch für eine andere Abkürzung, die jetzt nichts mit IT zu tun hat, sondern mit der Abgasuntersuchung. Was hat's denn eigentlich mit AU zu tun? Vielleicht können wir damit mal starten.
Also mit AU oder mit der Abgasuntersuchung?
Ich glaube, ja. Abgasuntersuchung, das weiß jeder, was es damit zu tun hat. Aber wie kamst du denn auf AU? Weil das ist ja tatsächlich eine Geschichte, diese Abkürzung oder die Advanced Unibyte.
Cool. AU ist die logische Abkürzung dann danach, das sich auch im Logo natürlich wiederfindet. Aber der Name, der hat auch ein bisschen eine Geschichte. Ich erzähle es immer so, die Leute denken vielleicht immer so, Walker, ist das so ein verkappter Ami? Und dann sage ich, nein, bin Urschwabe an der Stelle. Aber es hat natürlich schon so eine kleine amerikanische Geschichte dahinter. Als ich Schüler war, also nicht in Amerika, sondern in Deutschland, habe ich noch Abi, glaub, gemacht und ein bisschen PCs geschraubt. Und dass das auch natürlich mit richtigen Dingen zugeht, braucht man natürlich für seine Firma auch ein Gewerbe. Das Gewerbe habe ich einen Namen gegeben, das hieß damals Unibyte Systems, also so richtig groß. Da hätten wir können alles dahinter vermuten. Als es dann darum ging, ich sag's mal, eine richtige Firma zu machen, also die AU schlussendlich oder eine GmbH draus zu machen, hatte ich einen guten Freund und Mentor und da wieder der Zirkelschlag nach USA, der kam nämlich aus USA, der hat zu mir gesagt, Sandro, mach den Fehler nicht und nenn das Unternehmen nicht Unibyte Systems. Er hat einen ähnlichen Fehler gemacht, sein Unternehmen hieß Western Scientific und in jedem Einkaufsführer, überall in jeder Übersicht war er ganz weit unten. Gut, Z ist noch weiter unten, aber W und U ist dann doch schon sehr weit unten. Und ich soll doch irgendwas mit einem A vorne dran noch suchen. Und ja, dann war es vielleicht so 1-2 Tage abends noch Bier und Wein mit meiner Frau. Und irgendwann kam dann Advanced Unibyte raus. Und da sind wir jetzt relativ weit vorne mit der Abkürzung AU an der Stelle.
Ja, sehr gut, ja. Könnte man sich fragen, ob das andere Firmen auch so gemacht haben. So Apple ist ja auch weit vorne wahrscheinlich. Ja,
die sind ziemlich alt, aber in der Zeit so danach, da gab es schon Firmen, die auch nicht nur mit A, sondern manche sind sogar so weit gegangen, die haben eine 1. Ich weiß noch, da gab es eine Firma, die hieß First Value. Okay. Und aber nicht mit F, sondern mit 1ST.
Okay, schön, ja. Und dann kommen wir mal so ins Jahr 1994, weil das war tatsächlich der Start der Advanced Unibyte GmbH dann. Oder war das der Start von Unibyte Systems?
Nein, Unibyte Systems, weiß gar nicht, wie viele Jahre vorher das war. Okay. Das war dieses Gewerbe als Schüler. Aber nee, 25.03., da war quasi die Tinte trocken beim Notar. Oder war es ein Kugelschreiber, kann ich gar nicht mehr sagen.
Und da ging es dann los, auch mit einem ersten Büro, wenn ich mich da richtig hier informiert habe. Und zwar in der Auchtertstraße 8 in Reutlingen.
Genau, Büroraum ist vielleicht die richtigere Bezeichnung.
Ja, erzähl mal.
Ja, genau. Und zwar ein guter, ja, eigentlich aus der Lehre, ein Kollege, der hatte ein IT-Unternehmen schon paar Wochen oder Monate davor dort gestartet, also so richtig mit 250 Quadratmeter, das, was wir heute quasi beim Start einer Niederlassung irgendwo dann machen, hatte er komplett gemietet, war ein bisschen zu groß für ihn, ehrlich gesagt, und hat er gesagt, Sandro, komm, bei mir kannst du hier 1,5 Zimmer kannst du mieten, also ein Raum hatte, glaub, so 20, 25 Quadratmeter, und deswegen ein Raum war dann das Büro und der andere halbe Raum habe ich mich mit ihnen dann geteilt noch als Lager. Also Lager in Anführungszeichen, weil wir hatten am Anfang keine Regale. Also man hat es nur als Lager erkannt, weil irgendwelche Waren auf dem Boden, auf dem Teppich rumlagen.
Und wie war das damals für dich, so die erste Schlüsselübergabe oder ähnliches? Also kriege ich da noch ein paar Gefühle von dir raus? Du kannst dich daran zurückerinnern. Also was war das für ein Gefühl, so das erste Büro zu haben? Und da wird es ja dann irgendwie auch real, oder?
Schlüsselübergabe, da kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Aber es hat natürlich schon was, wenn man dann zum ersten Mal so, sag mal, ganz allein, ich habe ja da sogar ganz am Anfang sogar wirklich als One-Man-Show jetzt, was das Gewerbe dann anbelangt, auch gestartet, kam dann relativ schnell, aber neue Kollegen dazu. Aber ich sag's meistens auch, wenn mich irgendjemand fragt, also ich war da gerade mal 26, ich habe da, glaube ich, gar nicht so viel überlegt. Ich wollte einfach irgendwas bewegen und machen, und man war da so im Drive drin, ja.
Und wenn wir jetzt den Zeitsprung wagen, damals so erstes Bürogebäude, heute neue Standorte, ist das noch der gleiche Zauber wie damals, wenn man so ein neues Gebäude betritt, oder ist ja nicht immer ein eigenes Gebäude, aber wenn man heute so einen neuen Standort gründet und das erste Mal in so einen neuen Standort reinkommt, ist das was anderes? Ist das vergleichbar mit früher, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, das ist vergleichbar mit früher. Also, und sogar gerade die neuen Niederlassungen, weil die halt noch deutlich kleiner sind. Also so die letzte Erinnerung ist bei mir wirklich auch die Niederlassung in Denzlingen gewesen. Also wenn man die jetzt so heute auch anschaut, die hat so die optimale Größe von der Aufteilung auch vom Team. Da hat man sich wirklich noch alle haben sich irgendwo im Überblick. Und ja, da wird man sich gern wieder zurückgesetzt fühlen und sagen, ah, da würde ich auch gern mal wieder ein Weilchen mitarbeiten.
Ja,
das ist natürlich auch die Challenge, dass je größer das Unternehmen wird, das immer weiterzutragen, und das wird schwierig und ist natürlich auch weiterhin schwierig. Schön ist es dann aber, wenn man es dann auch immer wieder gespiegelt bekommt von externen Leuten. Erst heute Morgen war ein Architekt da, der hat was angeschaut und hat dann gesagt, es ist doch schön, wenn hier Leute an einem vorbeilaufen, die einen anlächeln. Also das merkt man selber gar nicht mehr, aber gerade so Fremde, die jetzt irgendwo in anderen Unternehmen ständig unterwegs sind, ich glaube, es ist nicht normal, dass man als Fremder in einem Unternehmen einfach angelächelt wird. Also ja, für uns ist es normal, aber da nicht.
Ja, ich kann mich an unser Gespräch von damals erinnern. Ich habe auch noch mal reingehört in Vorbereitung, und du hattest damals auch gesagt, du hoffst natürlich, dass sich die DNA von damals nicht gravierend unterscheidet zur DNA von heute. Und das bestätigt das ja vielleicht auch so ein bisschen, was du gerade erzählt hast, dass das im Grunde genommen immer noch spürbar ist, egal wie groß die AU jetzt in den 30 Jahren geworden ist. Nimm uns mal noch mal ein bisschen mit zurück in die Zeit von damals. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist wirklich komplett allein als Unternehmer mehr oder weniger gestartet, und dann kamen aber schnell auch ein paar neue Leute dazu. Heute ist alles digital. Heute läuft alles über WebEx und Videokonferenz und E-Mails und so. Wie war das denn damals? Also wie hast du deine ersten Kunden akquiriert?
Die ersten Kunden akquiriert, ich glaube sogar ein Teil Akquise war natürlich über ganz normale Zeitschriften, Annoncen. Also die iX gab es damals schon, und ich weiß, ich war dann, bevor dann das Unternehmen offiziell an den Start ging, also irgendwie so Januar, Februar rum, war ich noch in den USA, um mich da technisch weiterzubilden. Die Anzeige war alles schon geplant, und zwar klar im April, wenn man zurückkommt, so ein paar Tage nach der Gründung, wird in der ersten iX wird die Anzeige von AU stehen. Aber es war jetzt nicht so, dass gerade beim ersten Kaufdatum von der Zeitschrift schon das Telefon heiß geklingelt hat. Ich glaube, so in den ersten zwei Wochen haben dann auch ein paar Kunden sich gemeldet und angerufen. Aber ich hatte ehrlich gesagt natürlich das große Glück, dass relativ bald ein neuer Mitarbeiter zur AU kam, den ich schon jahrelang kannte, noch vom alten Unternehmen. Und es war halt ein Vollblutverkäufer. Und das hat natürlich schon mega geholfen, weil ich komme aus der Technik. Also ich bin nicht kein Starverkäufer. Ich kann ihn im Verkaufsgespräch sicherlich auch überzeugen. Aber Kaltakquise zu machen in der Zeit, ich sag's immer bei meiner Vorstellung, 93, da sind wir gerade so aus der Rezession gekommen, die war gerade vorbei. Ich hatte ehrlich gesagt nie Wirtschaftszeitung gelesen, da hätte ich vielleicht noch mal kurz geschluckt und gedacht, oh, ist es jetzt klug, eine One-Man-Show oder Two-Man-Show oder irgendwas dann zu starten und mit dem dann rauszugehen. Aber da habe ich gar nicht groß überlegt. Und das hat natürlich am Anfang auch richtig geholfen, weil der hat natürlich 30 Leute am Tag angerufen und 29 haben gesagt, nee, ob er eigentlich den Schuss nicht gehört hat. Und einer hat dann gesagt, ja, machen Sie mir ein Angebot. Und so ging das dann damals. Also es war schon nicht einfach.
Ich habe vorhin behauptet, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf dieses Gespräch. Das war ein klein bisschen auch gelogen. Also ich habe tatsächlich mit Hilfe von ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen hier mit ein paar von deinen früheren Weggefährten auch sprechen dürfen. Und deswegen habe ich es auch angesprochen, weil es eine dieser Weggefährten mir auch erzählt hat, ihr seid tatsächlich auch einfach ins Auto gestiegen und habt einfach geguckt, was für Firmen gibt's da so, um dann zu gucken, wen davon kann man eigentlich mal anhauen. Stimmt das?
Ist das... Ich weiß nicht, ob ich immer dabei war, aber ja, wenn wir unterwegs waren, dann haben wir mit Sicherheit immer mal einen Abstecher gemacht. Also nicht nur an der Autobahn gefahren, sondern auch mal irgendwo in Industriegebiet nach den großen Logos geschaut und dann eben die nachher akquiriert. Aber ich sage mal, das zeichnet auch wieder einen guten Verkäufer aus, dass er eben in so einem Fall, wenn er gerade bei einem erfolgreichen Kundentermin rauskommt, dass er eben die Straße rüberschaut und guckt, wer ist denn da noch in der Nähe, weil dann habe ich auch wieder einen Aufhänger.
Ja, absolut. Ein paar von diesen Weggefährtinnen und Weggefährten haben so einen Satz mal rübergespuckt, der wohl öfter mal aufgetaucht ist. Vielleicht kannst du uns da die kleine Geschichte dazu erzählen, die da dahinter steht. Und zwar, geh mal aus dem Xauf raus. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ja, klar. Geh mal aus dem Xauf raus. Also Xauf war unser zweites Warenwirtschaftssystem. Das heißt GS-Auftrag. Das war zwar schon so mandantenfähig oder multi-user-fähig, so muss man sagen, multi-user-fähig, aber dann doch nicht so wirklich. Also immer mal wieder hat sich die D-Base-Datenbank verschluckt und dann ging quasi nichts mehr. Und es mussten dann eben alle Benutzer aus dieser Software einmal raus und wieder rein, sodass dann eben alles wieder lief. Also es ging halt dann nichts. Und deswegen der Spruch, das wurde dann einmal entweder, wurde jeder angerufen. Ich glaube, war einfach, damals haben wir ja viel telefoniert. Also konnte man alle Telefone klingeln lassen oder hat eine E-Mail an alle raus aus dem Xauf. Und dann wusste man, ah, nach 5 Minuten geht's wieder weiter.
Und jetzt hast du das kleine Geheimnis verschwiegen, dass du das wohl selbst programmiert hast.
Nein. Ich hatte gesagt, das war das zweite. Allererste.
Da verschwimmen die Erinnerungen schon bei den.
Das allererste hatte ich selber programmiert. Okay. Das war aber nicht multi-user-fähig. Also das hatte ich nicht mal versucht, weil es war auch für jemand anders im Prinzip programmiert. Der hatte keine Multi-User gebraucht. Und bei uns hat sich dann halt immer so gezeigt, man konnte parallel Angebote schreiben und parallel Wareneingang machen. Weil beim Angebotschreiben habe ich nur lesend zugegriffen auf die Datenbank, aber beim Wareneingang war auch schreibend. Also das ging, aber Rechnungsschreiben und Wareneingang, das ging nicht parallel. Also man musste schon den Tagesablauf in der Auftragsbearbeitung ein bisschen koordinieren mit dem Lager. Aber es war jetzt bei uns, wir hatten ja auch nicht von morgens bis abends Rechnungen geschrieben am Anfang.
Okay, ich würde gerne so ein bisschen auf die Menschen, die dich begleitet haben, noch zu sprechen kommen. Du hast ja viele, viele Jahre jetzt unterschiedlichste Menschen sowohl in der Quantität als auch in der Tiefe, sage ich mal, erleben dürfen, weil je größer so ein Unternehmen natürlich auch wird, desto schwieriger wird es dann auch, die Bindung irgendwie zu intensivieren zu jedem Einzelnen. Aber erzähl doch mal vielleicht auch da ein bisschen von deinen Anfängen, so wie hast du denn neue Leute gefunden, wie haben die dich vielleicht auch gefunden? Ne? Ich habe auch ein Gespräch geführt mit deinem allerersten Azubi, der ja heute auch noch im Unternehmen ist. Vielleicht kannst du da noch ein paar Einblicke geben, wie war denn so die Stimmung ganz am Anfang in der AU?
Nee, Goldgräber war es mit Sicherheit nicht, weil Gold haben wir keins gefunden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also es war schon immer spannend, das definitiv dann. Aber jetzt die Stimmung, neue Mitarbeiter, also weil du jetzt gerade auf Mitarbeiter auch ansprichst. Also da war sehr viel natürlich aus dem Bekanntenkreis auch, wenn man so nimmt. Ich sag mal, der Adrian, der Mark Adrian Job, der auch heute noch im Unternehmen ist, der jetzt dieses Jahr auch 30-Jähriges feiert, Markus Pettenkofer, was ich sagte, unser erster Vertriebler, Vollblutvertriebler, der ist zwar nicht mehr im Unternehmen, aber er ist heute weiterhin für uns zuständig, bei der NetApp für uns. Da schließt sich auch wieder der Kreis. Also wir treffen uns heute immer noch wieder oder ist immer noch gerne auch bei AU im Gebäude. Das waren schon auch bekannte Gesichter. Und wie du sagst, der erste Azubi, der kam auch über Connections in der Familie. Also ich glaube, meine Cousine kannte entweder ihn direkt oder war in so einer Clique drin. Und über den Dreh kam dann der Andreas AK2 als erster Azubi zu uns. Ja.
Ja. Und neben diesen Menschen, du hast jetzt gerade auch schon das Stichwort NetApp genannt, es braucht natürlich zum einen die Leute, die im Unternehmen arbeiten, die Menschen, die hier als AUlerin und AUler bezeichnet werden und dann aber natürlich auch irgendwann starke Partner, in dem Fall sind es die Hersteller, mit denen die AU zusammenarbeitet, auch die sind ja langjährig bei der AU mittlerweile, die NetApp als erstes genannt. Wie kam es zu NetApp? Wie seid ihr in Verbindung getreten oder wer war der Auslöser dafür?
Zu NetApp, also wir sind ja sehr technisch unterwegs. Ich sage immer, ich komme aus der Technik, wir waren alle oder ticken alle sehr technisch. Deswegen wollten wir auch immer technisch das beste Produkt haben. Und vor der NetApp, muss man sagen, hatten wir andere Produkte auch angeschaut, unter anderem auch die NetApp, aber da hat ein anderer Hersteller, Auspex war das damals, technisch für uns die bessere Lösung gehabt. Deswegen haben wir es mit dem, ja, ich muss schon sagen, versucht am Anfang, weil die hatten halt null Marketing, null Plan dahinter, die hatten technisch das bessere Produkt, aber das war's dann auch. Und ich weiß noch, dass wir in der Halle 1 damals, da gab es ja noch Cebit, also Cebit, nee, gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr Cebit.
Nee, ich glaube auch nicht.
Genau, nee. Gibt's gar nicht mehr, aber die war damals so die Messe schlechthin. Und da waren wir auch in der Halle 1, hatten wir da einen Stand, also nicht im Haupt, an der Hauptstraße, sage ich, sondern so eine Nebenstraße. Und direkt daneben war die NetApp. Mhm. Also ich glaube, da hat man zum ersten Mal dann irgendwo mal Kontakte geknüpft oder mit der NetApp gesprochen. Ich weiß nicht, das war der Joe Braun, der da auch, der ist heute auch noch bei der NetApp, war auch kurzzeitig bei der AU in dem Moment, wo er eben auch die NetApp bei der AU mit reingebracht hat.
Mhm. Es gibt eine Geschichte, dass Joe angeblich damals einfach zwei Produkte bestellt hat, mehr oder weniger unabgesprochen mit dir, und die NetApp ist es dann am Ende geblieben. Ob die stimmt, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Genau, und dann haben wir so ein Highlight, von dem du auch in der sogenannten Eintrittsschulung ja auch immer mal wieder erzählst, die du hier gibst, für Menschen, die hier neu anfangen. 1999, was verbindest du mit dem Jahr? Fällt dir dazu was ein?
Scheinbar Herr der Ringe ist das so bei mir in Erinnerung. Zumindest mal um den Dreh rum. Es sind ja immer mehrere Teile und dann Teile davor und Teile dann danach schlussendlich erschienen. Und klar, ich habe es lange Jahre nicht verdrängt, sondern einfach dachte, ja, das ist jetzt nicht mehr so besonders. Aber jedes Mal, wenn man das dann irgendjemand erzählt oder damals auch, war das einfach schon eine richtige Nummer. Wir waren ja da irgendwie so kleine Firma, ich glaube 15 Leute, also das ist eigentlich nichts. Und man muss sie einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass so eine kleine Klitsche, aber weil wir technisch so spezialisiert waren und eben die Lösung für den Kunden gefunden haben, durften wir die Speicherlösung für die digitale Bearbeitung von Herr der Ringe Teil 2 und 3 nach Neuseeland liefern. Und das ist schon ja eine richtige Nummer, würde ich sagen.
Also das heißt, da kam, wer war denn das dann? Was war das für ein Filmstudio oder wer kam da auf euch zu?
Der Kontakt war über die ARRI TV. ARRI TV okay. Ist heute auch noch unser Kunde, und die waren da auch irgendwie mit in dem Filmprojekt mit drin. Die kannten die Post-Production-Firma, die hieß, gibt es glaube ich nicht mehr, Post House. Und die hatten Silicon Graphics-Rechner und waren für die Bildbearbeitung zuständig, also einfach um aus so einem grauen Tümpel einen grünen Tümpel zu machen und das dann halt im Nachgang. Und die hatten damals, klar, da wusste noch niemand, dass das so ein Blockbuster wird und dass da riesige Budgets waren da jetzt nicht drin. Die hatten dann eben eine Speicherlösung ausgeschrieben oder gesagt, sie suchen eine, um diese Filme zu bearbeiten oder diese Szenen zu bearbeiten. Und da war natürlich alles mit dabei, was Rang und Namen hatte von den Herstellern, aber die haben halt immer gleich 3-4-fache von uns aufgerufen und die haben halt einfach gesagt, nee, so viel Geld haben wir nicht. Ich glaube, die anderen haben irgendwie so 1 Million und bei uns war es dann am Ende des Tages, glaube ich, 300.000, 400.000 Euro am Ende des Tages.
Unvorstellbar, oder?
Also dann über die Bühne.
So rückblickend, verrückt, ja. Ja, ich habe dir noch was mitgebracht. Zwei Dinge, um ehrlich zu sein, was jetzt alle Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Ich werde es deswegen kurz nochmal erzählen. Also hier gibt's ein Heftchen. Drüber steht Unix Workstation Storage Preisliste aus dem Sommer 1995. Das hat uns der Adri hier gerade zur Verfügung gestellt. Das ist ein Katalog. Und ich würde jetzt mal aus marketingtechnischer Sicht als Abteilungsleiter Marketing hier im Unternehmen sagen, eines der schlimmsten Dokumente, die ich seit langem in den Händen halten darf, weil, also hier ist einfach nur Schrift und Zahlen und Schwarz und Weiß. Aber es gibt Zungen, die behaupten, das sei auf deinen Mist gewachsen.
In der Tat. Ich weiß auch noch, das haben wir immer in Word habe ich das Ding runtergetippelt dann und das war dann auch zweimal im Jahr und dann wurde es auf Postscript extern gedruckt und dann am Samstag sind wir dann alle in die Firma gekommen und haben dann die Kataloge verschickt. Der Markus hat dann immer, der hat nur so einen riesen Stapel voll Anschreiben gehabt und durfte jedes Anschreiben dann von Hand unterschreiben und die anderen waren eigentlich nur dazu da und haben die Sachen dann eingetütet, frankiert und dann ging's zur Post.
54 Seiten, ja. Word-Dokument. Kein einziges Foto und Bild drin. Dafür habe ich aber noch ein anderes schönes Exemplar hier in der Hand. Nämlich Best of 20 Jahre AU. Da gab es zum 20-jährigen Jubiläum ein Bildband. Und das würde ich dir jetzt einmal mal ganz kurz in die Hand drücken. Du darfst mal einfach so ein kleines bisschen drin rumblättern und mal gucken, ob dir irgendwas über den Weg läuft, wo du sagst, oh wow, da habe ich noch so ein paar Gedanken dazu. Also ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen, aber für alle, die jetzt zuhören, wir haben auf der Webseite Advanced Unibyte einen eigenen Teil eingerichtet mit der AU History und dort gibt's mit Sicherheit auch das ein oder andere Schmankerl. Ich gucke jetzt gerade auch mal so ein bisschen mit rein, also vielleicht noch so ein Stichwort. Was immer wieder auffällt, ist Sandros durchaus ausgefallener Kleidungsstil. Vielleicht schmeiße ich da auch mal noch so ein kleines Wörtchen mit rein. Ich durfte nämlich auch mit der Yvonne, mit deiner Frau, mal kurz sprechen. Und die hat mal gesagt, also es gibt auf jeden Fall eine kleine Geschichte hinter einer Krawatte mit Donald Duck-Aufdruck. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, klar, natürlich. Und zwar, ich weiß nicht, ob es genau der Besuch in USA war, kurz bevor AU an den Start ging oder ob es ein halbes Jahr davor war, aber auf jeden Fall war es ein Besuch in USA, in San Diego, bei eben dem Tom, den ich vorher erwähnt hatte, der auch gesagt hat, nenn das Unternehmen nicht Unibyte Systems, sondern irgendwas mit dem A vorne dran. Und als ich dann wieder bei ihm im Unternehmen war, um technisch was zu lernen, hat er aber auch gesagt, Sandro, nimm auch eine Krawatte mit, weil er will, und Anzug, weil er will mit mir dann Mittagessen gehen. Und da, wo wir hingehen, da ist eben Anzug und Krawattenpflicht. Gut, was er nicht wusste, ist, ich hatte nur eine Donald-Krawatte zu der Zeit. Aber es stand ja auch nicht dran, Krawatte, aber keine Donald-Krawatte. Also wir sind reingekommen, die Leute haben ein bisschen komisch geschaut, weil die anderen hatten alle dunkle Anzüge und rote Krawatten und ich hatte, glaube ich, einen sehr hellen
XXL
gefühlt Anzug mit einer Donald-Krawatte.
Ja, sehr schön, genau. Also genau, ich glaube, die Yvonne meinte auch, dass Tom wohl dann auch sagte, du bleibst dir auf jeden Fall treu und lässt dich nicht verbiegen, auch wenn es Krawattenpflicht gibt. Ja, sehr schön.
Genau.
Ja, erzähl mal, was siehst du hier in diesem
ja,
Bildband?
Ja, hier sind noch, so da unsere CeBIT-Auftritte. Ich glaube, hier war sogar die erste Hausmesse, nämlich 2001 war der Zeitraum, wo wir noch einmal auf der CeBIT waren und es war auch die erste Hausmesse. Deswegen konnte ich es mir auch lange Jahre so gut merken, bis Corona kam, weil bis dahin hatten wir jedes Mal eine Hausmesse und ich konnte immer sagen, 2020, die 20. Hausmesse, ja. Die 19. Aber jetzt funktioniert es dann nicht mehr. Aber 2001 war dann eben unsere erste Hausmesse und unsere letzte CeBIT. Hier sehe ich auch gerade, hier hieß die Hausmesse noch Storage Days, weil damals waren wir noch sehr Storage-lastig unterwegs. Mittlerweile können wir es das nicht mehr nennen, weil, wie gesagt, wir machen deutlich mehr als nur Storage, was wir am Anfang hatten. Aber hier 2002 steht auch noch Storage Days. Also von dem her immer. Hier sehe ich auch mal ein Bild. Ja, genau, hier ist er in dem Band ist auch der Tom noch mit drin. Und dann ging's los. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich... Ah nee, das waren unsere Sommerausflüge, die heute unser Sommerfest darstellen, also wo wir komplett mit der ganzen Family dann feiern, also wo Kind und Kegel dann kommt. Das war früher noch, als eben noch niemand, außer ich sage mal meine Frau, nicht Kinder hatten und vielleicht noch ein, zwei andere, Da gab es noch ein Bike Weekend, da ist man dann zum Sommerfest oder in die Berge gefahren mit dem Bike. Also wer ein Motorrad hatte, mit dem Motorrad, und wer eben kein Motorrad hatte, der ist mit dem Auto hin und hat sein Mountainbike mitgenommen.
Ja. Gut, wir sind auch schon bei einer knappen halben Stunde angekommen, Sandro. Ja, das geht relativ schnell alles. Deswegen möchte ich dich zum Schluss vielleicht einmal nochmal, hast du sonst noch ein Highlight, was dir noch wirklich so hängen geblieben ist, wo du sagst, das darf in so einem Rückblick der letzten 30 Jahre auf keinen Fall fehlen? Fällt dir da noch irgendwas ein, wo du sagst, das war für dich ein ganz besonderer Moment?
Oh, da gab es so viele. Ob es jetzt den einen, also wenn, dann war es wirklich immer wieder zurück natürlich an den Anfang, zu sagen, ja, okay, diesen Schritt zu gehen, weil ich sage es auch immer, wenn die Leute sagen, oh, super und so weiter, dann sage ich, ja, da gehören eben auch ganz viele Leute dazu. Ich hatte vorhin den Tom erwähnt, ohne den wird es eine AU nicht geben, und meine Frau Yvonne natürlich, ohne die wird es eine AU auch nicht geben, weil ganz am Anfang braucht es eben ein paar Unterstützer, die das dann auch zulassen oder die das auch mitgehen, und es waren eben die zwei Personen, die, ich sag mal, eine AU überhaupt an den Start gebracht haben. Und dass es so ist wie heute, da zählen natürlich die Personen immer noch dazu, bis auf den Tom, der ist leider 2020 verstorben, hat aber immer seinen Platz in der Unternehmenspräsentation. Und dann sind es all die Personen, die jetzt natürlich zur AU mit dazugekommen sind und die AU die ersten 30 Jahre und hoffentlich auch dann die nächsten 30 Jahre so prägen, weil ein Unternehmen ist nicht das, was der Geschäftsführer oder selbst der Gründer zu der Zeit ist, sondern ein Unternehmen machen die Mitarbeiter am Ende des Tages aus.
Das ist eine tolle Überleitung zu einer Schlussfrage oder einem kleinen Schlussgedankenexperiment, zu dem ich dich noch einladen möchte. Wir haben jetzt 30 Jahre AU. Vielleicht versuchen wir uns mal in die Zeit zu versetzen. 2044, das wäre dann nämlich 50 Jahre AU. Was für eine AU wünschst du dir aus der heutigen Perspektive in 20 Jahren für Mitarbeiterinnen, für Kundinnen und Kunden, für Partner, Hersteller? Was möchtest du mitgeben? Was für eine Perspektive, was für ein Bild hast du in 20 Jahren von einer AU?
Also ich muss ja sagen, meistens ist es dann doch anders gekommen, als ich es ursprünglich geplant hatte, weil ursprünglich hatte ich auch nur 5 oder 7 Mitarbeiter geplant, sind dann doch am Ende ein bisschen mehr geworden. Also es ist utopisch zu denken, wir bleiben genau gleich groß. Das wird sich definitiv verändern und hat sich auch schneller verändert. Aber das, was ich mir natürlich wünsche, ist, dass das schon noch immer, vielleicht nicht mehr super genau der gleiche, das wird nicht mehr gehen wegen der schieren Größe, aber ein ähnlicher Spirit oder Offenheit, Ehrlichkeit im Unternehmen herrscht, dass wir immer noch ganz viel Spaß miteinander haben, kann natürlich auch, also ob ich jetzt auch in unser Winterkickoff jetzt, wo wir gerade frisch wieder davon zurückgekehrt sind, denke, oder an Weihnachtsfeiern. Also es wird größer werden, aber ich hoffe mal, dass die Menschen, die wir anziehen und die Menschen, die bei einer AU bleiben, dass das immer noch ähnliche Typen und Typinnen, wenn ich das richtig gegendert habe, dass die ähnlich bleiben. Und dann, glaube ich, auch wird es weiterhin ein Unternehmen sein, das, was auch so die persönliche Vision ist, ein einzigartiges Unternehmen. Einfach dieses positiv Besetzte, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und auch jeder, der von außen kommt, der sagt, okay, ja, man sieht es auch, die Mitarbeiter fühlen sich wohl. Und wenn man dann am Ende des Tages auch noch was zurückgeben kann mit dem, was wir jetzt auch gestartet haben in Nepal. Ich sage mal, da haben wir jetzt natürlich auch deutlich mehr Mitarbeiter, die sich hier mit engagieren können. Dann denke ich, dann kann ich so, ich habe es gerade hochgerechnet, mit 75 beim 50. Jubiläum kann ich dann schon richtig glücklich draufschauen.
Sehr schön. Lieber Sandro, ich sag danke fürs Gespräch und ich erlaube mir jetzt einfach mal im Namen von allen AUlerinnen und AUlern herzlichen Glückwunsch und Happy Birthday zu sagen. Alles Gute für die nächsten, wie viele Jahre es auch noch werden, mit dir in diesem Unternehmen, aber auch für die AU insgesamt. Und dann würde ich sagen, feiern wir dieses Jahr gebührend.
Auf jeden Fall und Dankeschön.
Danke fürs Gespräch. Und euch da draußen, wenn ihr mehr über die AU und über 30 Jahre AU erfahren wollt, dann schaut doch mal bei uns auf der Website vorbei. Dort gibt es eine eigene Rubrik dafür. Da haben wir ein paar Einblicke noch, sowohl visuell als auch dann jetzt eben diesen Podcast zum Anhören für euch bereitgestellt. Und ja, und vielleicht bist ja auch du da draußen irgendwann mal Teil dieser AU-Familie. Schauen wir mal. Alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Ciao.
Alles klar. Ciao.
Was für eine Reise. Schade, dass der Podcast schon zu Ende ist. Aber auf der Seite www.au.de/30-Jahre-AU findet ihr noch viel mehr über die Geschichte der AU und das bevorstehende Jubiläumsfestival. Also bis gleich auf der Webseite oder bis bald hier beim In-House-Podcast der Advanced Unibald.
Das war AU In-House. Einblicke, Informationen und Wissenswertes. Gut, echt, anders. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns bei der nächsten Episode von AU In-House.